Wir wollen uns neu sammeln vor dir, uns konzentrieren auf dich, uns fokussieren. Ich danke dir für die Begegnungen, die wir auf vielfältige Art mit dir erleben durften jetzt. Ich finde es echt genial, so viele Menschen, so eine Vielfalt und dass du jeden von uns ganz persönlich liebst. Danke, dass das uns auszeichnet, dass wir die Menschen sind, die du lieb hast. Und jetzt sind wir gespannt, was du uns weiterhin zu sagen hast. Ich bitte dich um Wachheit für uns alle. Amen.
Okay, bist du wach? In ihm weben, leben, sind wir. Es ist wahrscheinlich, wenn du irgendwas mitnimmst, ist das das Wichtigste überhaupt. Wenn wir verstanden haben, wir sind geschaffen für die Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes und ich lebe diese Gemeinschaft bewusst, dann habe ich eigentlich gewonnen. Wir haben in der ersten Einheit jetzt festgestellt, dass Gott in sich selbst ein Beziehungswesen ist und ein persönlicher Gott ist und wir in seinem Ebenbild geschaffen sind als Beziehungswesen, als persönliche Wesen. Ein Bibelschüler hat mich mal gefragt, Hans-Peter, gibt es irgendwo einen Bibelvers, der das genau so sagt? Dass Gott Vater ist, tröstende Mutter und Bruder und Freund und so weiter. Ja, das steht schon da, aber dass wir wirklich zur Beziehung geschaffen sind, ist Christsein nicht ein Glaube oder sowas? Gibt es einen Vers? Ich sage, ja, den gibt es auch. Also schlag zurück mal auf mit mir, 1. Johannes 1, Verse 1 bis 3, wo konkret beschrieben wird, dass wir für Beziehung mit Gott geschaffen sind. 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Ich lese die Verse 1 bis 3. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Und jetzt musst du rot unterstreichen, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also was ist ein Anliegen? Dass das, was sie gesehen, gehört haben, bezeugen, und was gibt es zu bezeugen? Dass wir auch dieselbe Gemeinschaft haben, wie sie haben, nämlich die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Ein weiterer ganz klarer Vers ist im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. 1. Korinther 1 und Vers 9, könnt ihr noch aufschlagen, wo es auch so schön, ich liebe es oft, wenn es schön formuliert ist, dann kann man sagen, ja, es ist ganz klar eigentlich. 1. Korinther 1, 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, wozu? In die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Wozu ist der Mensch berufen? In der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Nun, wenn das so ist, der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir sind berufen, um in Gemeinschaft mit ihm und untereinander zu leben. Ist die Frage, warum ist es dann nicht so? Warum gibt es so viel Leid, gerade in Beziehungen? Ich bin mir sicher, einige von euch in diesem Raum hatten eine schwierige Kindheit, wo du vielleicht missbraucht wurdest, wenig geliebt wurdest und wo Beziehung hast du gehabt, aber Beziehung der Angst, wo vielleicht Beziehung immer nur auf Wettkampf ausgelegt ist, wer der Bessere ist und wer darum mehr Liebe verdient, Anerkennung. Das heißt, man hat schon Beziehungen, es gibt auch Sklavenbeziehungen, man hat auch eine Beziehung, aber das ist ja nicht eine förderliche Beziehung. Warum gibt es gerade in Beziehungen die tiefsten Schmerzen? Übrigens, die größten Schmerzen, die ein Mensch erfährt, ist nicht, wenn er arbeitslos wird oder sein Haus abbrennt oder sein Auto in den Graben fährt. Die größten Schmerzen im Leben sind die Beziehungsschmerzen, wo du von einem Menschen belogen, verachtet, verlassen wirst, den du liebst. Oder wenn du ein Kind hast und das Kind wird getötet durch einen Autounfall. Manche kommen nie darüber hinweg, ihr Leben lang nicht. Die tiefsten Schmerzen sind Beziehungsschmerzen. Aber das ist verständlich, weil dazu sind wir geschaffen. Jetzt ist die Frage, warum, wenn wir für eine liebende Beziehung geschaffen wurden, mit einem Gott, der Liebe ist in seinem Wesen, warum gibt es dann so viel Leid in Beziehungen? Und das hat zu tun mit dem einen Wort Sünde. Denn die Sünde ist das, was die Beziehung zerbrochen hat. So beschreibt es das Wort Gottes. Es ist der Zerbruch von Beziehungen. Nun, was ist Sünde überhaupt? Das Wort Sünde ist inzwischen derartig missverstanden, dass ich mich entschlossen habe, vor ein paar Jahren dieses Wort nie mehr zu gebrauchen, es sei denn, ich habe Zeit, es zu erklären. Allein wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist Sünde? Da hätten wir einige verschiedene Meinungen. Oder geh mal nach Karlsruhe, Fußgängerzone, mach mal eine Umfrage, ihr könnt es mal machen im Jugendkreis. Fragt die Menschen, was ist Sünde? Du wirst die unterschiedlichsten Definitionen kriegen. Der Grund, warum Menschen nicht mehr wissen, was es ist, weil man nicht mehr darüber redet. Auch in Kirchen zum Teil nicht mehr allzu viel. Und ich rede, das Wort gebrauche ich nicht mehr, aber ich rede sehr viel darüber, denn ich versuche es zu verstehen und zu erklären. Ich nehme an, wenn wir in einer Fußgängerzone Menschen befragen würden, was ist Sünde, dann würden viele sagen, ja, Sünde, das ist irgendwas, das was falsch ist. Das Kind kam mal nach Hause vom Religionsunterricht und die Mutter hat gefragt, worüber hat der Pfarrer geredet? Dann hat das Kind gesagt, über Sünde. Dann hat sie gesagt, was hat der Pfarrer gesagt? Dann hat er gesagt, er ist dagegen. Ja, das wissen viele. Aber was ist Sünde? Für heute, weil wir das auch im Wortschatz so haben, ist Sünde in der Regel etwas, das verboten ist, aber es ist halt extrem attraktiv. Es ist attraktiv, aber verboten. Beispiel, wenn ich in Deutschland auf der Autobahn fahre, das liebe ich, da kann man fahren, so schnell man will, zumindest zum Teil, und ich fahre 200, da sollte überall so sein. Das ist nett, ob ich es jetzt eilig habe oder nicht, wenn es geht, ist es ganz nett, das ist attraktiv. Aber wenn ich in Österreich so weiterfahre, dann habe ich bald ein Problem, weil es ist verboten. Das heißt, ich bin ein Verkehrssünder, wenn ich das tue, was attraktiv ist, aber blöderweise verboten. Oder manche wollen ja abnehmen. Das ist ja bei uns so ein bisschen ein Ding. Und wenn du abnehmen willst, ist Schokolade nicht das Beste. Das weißt du. Aber dann gehst du da vorne beim Kiosk vorbei und da leuchtet die Milch heraus. Es ist extrem attraktiv. Aber es ist halt verboten. Und dann isst du es trotzdem und dann hast du gesündigt. Das heißt in der Regel, für uns ist Sünde, wenn wir das tun, was verboten, aber attraktiv ist. Das ist ein, oder wenn ich vor dem Geschäft in der Stadt stehen bleibe, weil das ist angenehm, attraktiv, dann brauche ich nur 5 Meter reingehen, aber da ist halt ein Halteverbot. Dann bin ich ein Parksünder. Attraktiv, aber verboten. Parksünder, Verkehrssünder und so weiter. Aber dieses generelle Verständnis, was vielleicht in den Köpfen vieler Menschen ist, das bringt uns im Verständnis von Sünde auf eine total falsche Spur. Das hat mit Sünde, wie die Bibel es beschreibt, erst einmal extrem wenig zu tun. Sünde in der Bibel beschreibt eine Sache, nämlich die Trennung des Menschen von Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Wir haben bereits festgestellt, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott wollte ein Wesen, ein Gegenüber. Er hatte bereits genügend Haustiere, den Löwen und den Kater und so weiter, hatte er alles schon. Gott wollte ein Gegenüber in seinem Bild des dreieinigen Gottes. Dazu wurde der Mensch geschaffen. Aber der Mensch wurde geschaffen als Ebenbild, aber nicht als Abbild. Das ist was anderes. Abbild wäre, ich bin das Gleiche wie mein Gegenüber. Das Ebenbild ist nicht das Gleiche wie das Gegenüber, es reflektiert das Gegenüber. Und Adam und Eva, die waren nicht zufrieden, das Ebenbild zu sein. Adam und Eva, und das ist der Anfang von dem ganzen Dilemma, in dem wir heute stehen, sie wollten selbst Gott sein. Sie wollten Gott sein. Schlag's mal auf 1. Mose Kapitel 3. Da haben wir den Ursprung dieses Dilemmas ganz gut beschrieben. 1. Mose 3, Vers 4. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, das wird nicht so sein, Gott hat da ein bisschen übertrieben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Ihr werdet selbst Gott sein. Ihr braucht niemanden, der euch sagt, was gut und schlecht ist, gut und böse. Ihr könnt selbst entscheiden, was gut und böse ist. Das ist ja der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Ihr seid selbst Gott. Ihr entscheidet. Ihr müsst nicht da in Abhängigkeit und in Verbindung mit diesem Gott leben. Ihr seid es selbst. Und diese Abwendung, ich nenne es diese Abnabelung von Gott, das nennt die Bibel Sünde. Ganz wichtig, das muss ich, wenn wir über Sünde reden, das musst du erklären können. Da gibt es extrem viele Missverständnisse. Präge dir das ein, dann wirst du auch vieles andere in der Bibel viel leichter verstehen. Sünde ist Abnabelung, dieses Weggehen des Geschöpfs von seinem Schöpfer. Nun, manche mag vielleicht fragen, ja, Hans-Peter, was ist so tragisch daran, wenn ich mich von etwas trenne? Ich habe letzte Woche mein Auto in den Graben gefahren, ich musste mich von meinem Auto trennen, total schaden. Aber ich habe den Unfall gut überstanden, ich lebe ja trotzdem weiter. Der andere sagt, du, ich habe mich sogar von meinem Lebenspartner, von meinem Ehepartner getrennt, war zwar schmerzhaft, aber ich lebe weiter. Was ist so tragisch, dass sich der Mensch von Gott trennt? Was ist die Tragik dabei? Nun, die Tragik ist die, wenn ich mein Auto in den Graben fahre und verlasse, das ist ein materieller Schaden. Wenn ich meine Frau verlasse und mich scheiden lasse und von ihr gehe, das ist ein moralischer Schaden und vielleicht auch finanziell, aber ich kann es überleben. Wenn du dich aber von dem trennst, der das Leben ist und der dir Leben gibt, dann hast du ein Problem, weil dann bist du nur noch tot. Das ist die Tragik, Wenn sich ein Mensch von Gott abwendet, er wendet sich von dem ab, der das Leben ist. Darum hat Gott gesagt in Genesis 2, 16, 17, ihr werdet sicher sterben, wenn ihr von dieser Frucht esst. Übrigens geht ja überhaupt nicht um die Frucht. Gott hätte auch sagen können, ihr könnt auf die 1000 Berggipfel raufgehen, alle für euch da, aber nur auf den einen nicht. Denn der eine Berg, das ist das Symbol, dass du dich von mir trennen möchtest. Oder er hätte sagen können, da gibt es hunderte Seen, kannst in alle Seen baden gehen, aber in den einen nicht. Weil dieser See steht für die Trennung von mir. Der Baum repräsentiert ganz einfach den Ort, wo sich der Mensch bewusst von Gott abgewandt hat. Und das nennt die Bibel Sünde, die Sünde. In Jeremia 2, Vers 13 beschreibt der Prophet es folgendermaßen. Es ist manchmal gut, seht ihr, was wir als Prediger tun, ist ja eine interessante Aufgabe. Wir sagen immer dasselbe. Aber wir versuchen dasselbe von 1000 verschiedenen Richtungen zu sagen. Und dir wird es ähnlich gehen. Ich höre manchem zu und denke mir, ja, was der sagt, das wird schon stimmen, aber ich kapiere das nicht. Und dann sagt ein anderer es anders, aber genau dasselbe. Und mir gehen Kronleuchter auf und sagen, ja genau so ist. Beide haben genau dasselbe gesagt. Nur der andere hat einen anderen Zugang zu derselben Wahrheit. Und es gibt einige dieses Wochenende, die sagen dann später, ja, der ist ja ganz in Ordnung, aber kapiert heute nicht viel. Das wird es geben, tut mir leid. Und einige von euch wird es geben, die sagen, jetzt habe ich zum ersten Mal kapiert. Nicht, weil ich was Neues bringe, es gibt nichts Neues unter dem Himmel, es ist alles alt. Aber der Zugang zu der alten Wahrheit ist einer, den du verstehst. Und das ist die Kunst des Unterrichtens. Und man kann nie alle erreichen. Aber darum lese ich es manchmal dasselbe aus der Bibel aus verschiedenen Facetten vor. Zum Beispiel Jeremia 2, Vers 13. Da sagt der Prophet, Gott durch ihn, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Das ist das Problem. Ihr habt mich verlassen. Und wenn du in der Wüste die Quelle des lebendigen Wassers verlässt, dann bist du früher oder später tot. Denn ohne Wasser kannst du nicht leben. Und ein Mensch, der ohne Beziehung lebt, nehmen wir mal an, da wäre ein Mensch, der hat keine Beziehung zu Gott, Gott existiert nicht für ihn, und er hat keine liebenden Beziehungen unter Menschen. Dieser Mensch kann zwar existieren, aber er lebt nicht als Mensch. Stell dir mal dein Leben vor, Gott ist dir völlig egal, und jetzt gehst du irgendwo da nach Nordnorwegen und lebst in einer Hütte im Wald, bis du stirbst. Dann existierst du, aber du lebst nicht als Mensch. Denn leben tust du nur in Beziehungen. Es ist ein Unterschied zwischen existieren und leben. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um euch eine Existenz zu geben. Ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Und das ist die Beziehung zu Gott und dann auch untereinander. Wie ist diese Beziehung zerbrochen? Und da, jetzt gehen wir ins Neue Testament. Schlag's mal auf Römer 5, Vers 12. Römer 5 und Vers 12. Und das ist jetzt vom Verständnis her, würde ich wirklich sagen, fundamental. Das müsst ihr anderen Menschen erklären können. Ihr müsst es selber verstehen, das müsst ihr Menschen erklären. Weil hier gibt es so viel Verwirrtheit unter Christen. Römer 5, 12. Darum, wie durch einen Menschen, das ist Adam. Adam heißt übrigens Mensch, das ist eigentlich kein Name, er heißt Mensch. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod. und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das heißt, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Was bedeutet Tod? Zerbruch von Beziehung. Das kam durch die Sünde in die Welt. Und weil ich mich von Gott abgewandt habe, bin ich tot. Manchmal ist ja die Frage, wird Gott mich töten, wenn ich ein Sünder bin? Wird Gott Sünder töten? Die Antwort ist nein. Gott tötet keinen einzigen Sünder. Denn die Sünde hat dich bereits getötet. Hier haben wir es gelesen. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch die Sünde der Tod. Was brachte den Tod? Nicht Gott bringt den Tod. Die Sünde bringt den Tod. Wenn du dich vom Leben trennst, dann bist du nur noch tot. Darum für die Denker unter uns, in den USA gibt es noch ein paar Staaten, wo es Todesstrafe auf gewisse Verbrechen gibt. Ist euch das bewusst? Aber auch in diesen Staaten steht die Todesstrafe nicht auf Selbstmord. Ein Mensch, der sich selber umbringt, auf den wird keine Todesstrafe ausgeübt. Die Antwort dazu ist ganz einfach, weil der ist schon tot. Warum tötet Gott keinen Sünder? Weil die Sünde uns bereits getötet hat. Es ist wichtig, dieses Verständnis von Sünde. Sünde hat eine innere Logik. Schlagt mal auf Römer 6, Vers 23. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod, nicht der Lohn Gottes. Nicht Gott gibt den Tod, die Sünde bringt uns um. Und die innere Logik der Sünde ist die, dass wenn wir uns von Gott trennen und Gott ist Liebe, dann bleibt uns nur noch der Hass. Übrigens, wer hat den Hass erfunden? Die Antwort ist niemand. Den Hass muss niemand erfinden. Du musst dich nur von dem abwenden, der die Liebe ist, dann hast du nichts übrig als Hass. Es ist eine Konsequenz, es ist eine Logik. Wenn du dich von Gott trennst und Gott ist Licht, die Bibel sagt auch, Gott ist Licht. Was haben wir dann übrig? Nur noch Dunkelheit. Es ist eine Logik. Und wenn wir uns von Gott trennen und Gott ist das Leben, was bleibt uns dann noch? Dann bleibt uns nur noch der Tod. Im Jesaja Kapitel 59, Vers 2, noch eine andere Facette. Jesaja 59, Vers 2. Hier sagt Gott durch den Propheten, Jesaja 59, Vers 2, lesen wir auch Vers 1 dazu. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Es sind unsere Vergehen, die uns von Gott trennen. Nicht Gott trennt uns, es ist die Sünde. Und darum, schlagt es bitte auf Johannes 8, 21. Das habe ich schon vor Jahren, hat mich das fasziniert, dass Jesus hier sagt, Johannes 8, Vers 21, da sagt Jesus, er sprach nun wieder zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Ist dir bewusst, kein Mensch stirbt für oder wegen seiner Sünden? Wir sind bereits tot in unseren Sünden, weil Sünde uns getötet hat. Lies noch Vers 24. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wir sind tot in unserer Sünde, weil Sünde bedeutet Abnabelung, Trennung von dem, der das Leben ist. Und die logische Konsequenz davon ist der Tod. Oder wie es oft beschrieben wird von verschiedenen Theologen, Sünde ist so etwas wie den Stein, den du in die Luft wirfst und der Stein fällt dir dann selber auf den Kopf. Dann kannst du aber nicht Gott beschuldigen, mit Steine zu werfen und sagen, Gott, du bringst uns um mit deinen Steinen. Nein, es ist mein eigener Stein, es ist meine Trennung, es ist die Sünde, die ich verursacht habe, die auf mich selbst zurückkommt. Und was Sünde noch tut, sie fällt nicht nur auf deinen eigenen Kopf zurück, manchmal fällt der Stein, den du in die Luft wirfst, auf den Kopf eines anderen. Und das sind die tragischen Konsequenzen der Sünden. Oder, ich bin ein Bergführer, ich habe schon mehrere Lawinen erlebt, ich war schon 6-mal selber drinnen, aber immer gut ausgegangen. Manchmal fällt ein Serax, das ist ein Eisbrocken, oder auch manchmal ein Felsen, runter auf ein Schneefeld und löst eine ganze Lawine aus. Und das ist eigentlich Beschreibung von Sünde in der Bibel. Die Sünde, die wir ausgelöst haben, fällt auf mich selbst, auf andere und sie löst die Lawine der Sünde aus, in der wir uns befinden. Und wenn man das versteht, dann versteht man, warum wir einen Retter brauchen, jemand, der die Sünde wegnimmt, jemand, der die Lawine aufhält. Und dazu kam eben Christus. Aber es ist wichtig, über Sünde zu reden, weil die meisten Menschen, auch viele Christen, nicht mehr wissen, was das ist. Und bitte unterscheidet, das hat mir geholfen, unterscheidet zwischen der Sünde, Singular, und die Sünden, Plural, Mehrzahl. Die Sünde führt natürlich zu einem sündhaften Leben und das sind dann die Sünden, die Beziehungen immer wieder zerstören und kaputt machen. Francis Schaeffer, einer der Intellektuellen, der Denker des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, es gibt eine Zeit und unsere Zeit ist eine solche, in der die negative Botschaft notwendig ist, bevor irgendetwas Positives entstehen kann. Leute sagen oft zu mir, was würdest du tun, wenn du einem modernen Menschen im Zug begegnest und du hast nur eine Stunde Zeit, ihm das Evangelium zu vermitteln? Ich würde 45 bis 50 Minuten verwenden, um ihn auf das Negative hinzuweisen, ihm sein Dilemma zu zeigen, ihm zeigen, dass er noch mehr tot ist, als er glaubt zu sein. Dann würde ich 10 bis 15 Minuten aufwenden, ihm die gute Botschaft zu erzählen. Denn wenn er nicht kapiert, was das Problem ist, was falsch läuft, wird er auch nicht in der Lage sein, die positive Botschaft zu hören und anzunehmen. Ein anderer hat es mal so gesagt, wenn du ein Maler bist, der Gemälde malt und du möchtest in deinem Gemälde Licht darstellen, dann musst du Schatten malen. Und je dunkler du die Schatten malst, desto brillanter kommt das Licht zum Vorschein. Und darum müssen wir in verständlicher, biblischer Weise lernen, über Sünde zu reden. Weil Sünde hat den Menschen entstellt. Der Mensch ist durch diese Trennung von Gott ein zwiespältiges Wesen geworden. Wir wissen es selber nicht mehr. Wenn du nur den Menschen anschaust, alle Philosophien lässt du mal draußen und schau dir nur den Menschen an, das ist verwirrend. Einerseits ist der Mensch so kreativ. Viele von euch sind extrem kreativ. Und andererseits sind wir so entstellt, so kaputt. Wir erfinden Heißluftballone, wunderschön. Du kannst die Welt von oben betrachten in Ruhe. Und wir erfinden Landminen, mit denen wir Kinder die Füße vom Leib reißen. Wir schreiben den Erlkönig und wir schreiben Mein Kampf. Das ist der Mensch. Wir bauen die Europabrücke, gewaltiges Ding, und wir machen Städte dem Erdboden gleich. Ich war letztes Jahr in Afrika bei einer Missionskonferenz, wo ich gesprochen habe. Da singen die Kinder wunderschön im Chor, strahlen mit den Augen, singen Lieder von Jesus. Und dann werden viele dieser Kinder als Sexobjekte verkauft. Von denselben Eltern. Der Mensch ist einerseits gewaltig kreativ, andererseits total entstellt. Einmal hat man G.K. Chesterton, das war ein englischer Staatsmann, gefragt, was in der Zivilisation falsch läuft. Das war so eine Ausschreibung von einer Zeitung. Und dann hat er zurückgeschrieben auf die Frage, was in unserer Zivilisation falsch läuft. Ich. Ihr G.K. Chesterton. Ich laufe falsch. Die Sünde hat uns entstellt. Was ich manchmal tue, speziell wenn ich in Religionsstunden so Teenager unterrichte oder so, da frage ich sie oft, oder ich sage ihnen, niemand hat euch gefragt, geboren zu werden, richtig? Sagen sie, na, niemand gefragt. Niemand hat dich gefragt, wo du geboren werden willst, na, auch nicht. Bist einfach da. Ihr könnt nichts dafür, dass ihr da seid. Seid ihr zufrieden, wie ihr die Welt vorfindet? Ist nicht eure Schuld, wie die Welt ist, ist nicht eure Schuld, dass ihr da seid, seid ihr zufrieden? Da sagen sie fast alle, na, eigentlich nicht. Da sage ich, warum nicht? Dann sagen sie, oh, die Welt ist so voller Hass und so voller Neid und Gier und Stolz und Egoismus. Ich schreibe dann die Worte immer auf die Tafel auf. Und dann sage ich ihnen, ihr habt vollkommen recht, ich stimme mit euch total überein. Die Welt ist wirklich entstellt, es ist nicht gut. Aber ich sage, ich habe eine Idee. Wir bauen jetzt eine Mauer, meistens in Schulen, um die Schule rum, weil dann ist die böse Welt draußen und dann können wir herinnen, schön kuschelig, liebe Welt, da ist alles in Ordnung. Ich sage, könnte es sein, dass du sogar innerhalb der Mauer von der Schule Dinge findest wie Hass, Neid, Gier, Selbstsucht? Dann sagen sie ja sowieso die Lehrer. Dann sage ich, jetzt ist ein Problem, jetzt ist nicht nur die Welt schlecht, es ist auch die Schule schlecht. Und den nächsten Vorschlag, geh nach Hause zu deiner Familie, bau eine Mauer um dein Familienhäuschen und dann seid ihr nur Vater, Mutter, Geschwister, Großmutter und so weiter. Könnte es sein, dass du auch innerhalb der Familienmauer Dinge findest wie Egoismus, Neid und so weiter und sie sagen, ja, Großmutter oder was immer. Dann sage ich, jetzt haben wir echt ein Problem. Ich habe noch einen Vorschlag. Du gehst irgendwo alleine in einen Wald oder auf einen Berg. Da oben, wenn du einen Baum findest, setzt dich drauf und da baust du eine Mauer um den Baum, weil dann ist die böse Welt draußen, die böse Schule, die böse Familie ist draußen, dann bist nur noch du. Könnte es sein, wenn du alleine am Baum sitzt, dass du sogar in dir, in deinem Herzen Dinge findest wie Egoismus, Neid, Gier, Stolz? Da brauchen sie ein bisschen länger, aber sagen ja eigentlich schon. Wisst ihr was? Das Problem bin ich. Die Sünde, die mich getrennt hat von dem, der Leben, Licht und Liebe ist, von Gott. Und wenn man das versteht, dann versteht man, wozu man Jesus braucht. Nämlich, um diese Beziehung mit Gott, dem Vater, wiederherzustellen, dass er wieder unser Gegenüber wird und wir zu seinem Gegenüber und in seiner Gegenwart wachsen, gedeihen, lieben lernen, leben lernen. Das ist der Schlüssel. Darum geht's. Und darum, was wir verloren haben, ist der Charakter, das Wesen Gottes, weil wir uns von ihm getrennt haben. Und wozu kam Jesus zu uns? Um wieder in uns zu wohnen, um das Wesen Gottes wiederum in den Menschen einzupflanzen. Darum lesen wir in der Bibel so oft, Christus wohnt in uns. Ihn brauchen wir. Und darum müssen wir zu Gott umkehren, dürfen wir zu Gott umkehren und dieses Leben empfangen. Darum geht's. Und wie das aussieht, da haben wir noch ein bisschen Zeit dieses Wochenende, werden wir uns dann noch drüber unterhalten. Bei mir kriechen immer ein paar Ameisen rum. Eine habe ich erwischt, die andere ist abgehauen. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank für dein Leben, deine Liebe, dein Licht. Danke, Herr, dass dein eigenes Wort bezeugt, dass du das Leben bist. Und von diesem Leben haben wir uns getrennt durch die Sünde, die zwischen uns steht. Und danke, Jesus, dass du gekommen bist, um diese Sünde wegzunehmen, damit wieder Beziehung entstehen kann, eine Ebenbildlichkeit, ein Gegenüber. Und Herr, ich bete, dass wir wach sind, dass wir in jedem Moment erkennen, du bist da. Genau jetzt. Und du hast mich geschaffen, um in Beziehung mit dir zu leben. Dafür danke ich dir. Möge das Realität sein und werden in uns allen. Amen.